Wir wollen weitersprechen über die Gemeinschaft der Gläubigen und ihre Grenzen. Ich hatte das vorige Mal begonnen, etwas über Gemeinschaft zu sagen. Heute Abend möchte ich damit beginnen, dass ich einige Richtlinien für Gemeinschaft der Gläubigen gebe. Wonach kann man sich richten, wenn man Gemeinschaft hat? Was sind da Linien, die man befolgen kann? Erstens ist es gut zu beachten, wenn wir an die Gemeinschaft der Gläubigen denken, dass alle Gläubigen in Christus zunächst einmal eins sind. Daraus ergibt sich Gemeinschaft. Von dieser Einheit sprechen einige Bilder, die die Schrift uns von der Gemeinde zeigt. Nicht nur wird das deutlich gesagt, sondern einige Bilder geben Zeugnis davon, dass alle Gläubigen in der Gemeinde eine große Zusammengehörigkeit sind. Da ist zum Beispiel das Bild des Volkes. Die Gemeinde wird mit einem Volk verglichen. Sie ist ein Volk. Da haben wir das alttestamentliche Volk Israel. Und Petrus sagt, wir sind das neue Volk. So wie Israel ein Volk ist, so sind wir ein Volk. Nur ist das ein Bild von uns. Wir sind nicht wirklich ein irdisches Volk, sondern wir sind wie ein Volk. Wir haben alle nur einen Vater. Im Grunde sind wir eine Familie. Auch dieses Bild wird gebraucht. Es kommt nicht so deutlich zum Vorschein, aber es gibt einige Hinweise darauf, dass Gemeinde als eine Familie aufgefasst wird. Zum Beispiel, dass Gott unser Vater ist, dass wir seine Kinder sind. Und dann wird das Bild des Hauses gebraucht. Das heißt, Haus als Familie. Wir verstehen Haus als ein Gebäude. Aber in der Bibel wird bekanntlich das Wort Haus auch für ein Gesinde oder für eine Familie gebraucht. Wenn zum Beispiel in Epheser 2 es heißt, dass wir ins Haus Gottes gekommen sind und wir nicht mehr Fremdlinge sind, vielleicht kann ich die Stelle aufschlagen. Epheser 2, Vers 19. Da haben wir das Bild der Familie. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Familienmitglieder. Wir gehören zu seinem Haus, auferbaut auf die Grundlage der Apostel und so weiter. Also Hausgenossen. Und dann in 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Solches schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, falls ich aber verzöge, damit du wissest, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Hier können wir an beides denken, an eine Familie und an einen Bau, an einen Tempel. Die Gemeinde ist also ein Volk, eine Familie. Und das heißt, es gibt Zusammengehörigkeit. Volk heißt, dass wir zum selben Volk gehören. Volk heißt Zusammengehörigkeit von Bürgern. Familie heißt, dass wir ein Elternteil haben, einen gemeinsamen Vater und wir sind alle Brüder und Schwestern. Deshalb nennen die Christen sich in der neutestamentlichen Zeit Brüder. Heute würden wir sagen Brüder und Schwestern. Damals pflegt man nur das Männliche zu gebrauchen. Dann haben wir noch weiter zwei Bilder. Das Bild des Leibes, das auch die Einigkeit, die Einheit der Gläubigen darstellt. So wie der Körper eins ist, eine Zusammengehörigkeit, so sind die vielen Christen, sagt Paulus, eins. Dieses Bild haben wir bekanntlich in Römer 12. In den ersten, also ab Vers 4 bis 8 etwa, und dann in 1. Korinther 12 ganz besonders, wo Paulus in Vers 12 sagt, 1. Korinther 12, gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, also auch Christus. Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder, aber dadurch, dass wir ihm gehören, gehören wir zueinander. Paulus sagt, wir sind Glieder voneinander. Wir sind aneinander gewachsen. Wir sind verwachsen mit Christus und miteinander. Das heißt also, alle Gläubigen gehören zusammen. Und dann gebraucht Paulus in 1. Korinther 10 das Bild des Brotes. In den Versen 16 und 17, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht Gemeinschaft mit dem Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Warum Gemeinschaft? Weil es ein Brot ist, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir sind alle des einen Brotes teilhaftig. Wir sind also ein Leib Brot. Und wenn wir ein Leib Brot sind und wir von einem Brot essen, dann heißt das, dass wir zusammen Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Wir sind ein Brot, das heißt Menschen, die vom Tode Jesu Christi leben. Das macht uns, das gibt uns Gemeinschaft. Also alle Gläubigen in Christus sind eins. Der zweite Grundsatz ergibt sich aus diesem. Aus der Tatsache, dass alle Christen eins sind, folgt, dass auch alle Gläubigen in einem kleineren Gebiet eins sind. Wenn alle Christen auf der ganzen Welt ein Leib sind, ein Brot, ein Volk, eine Familie, dann ist diese Einheit zu übertragen auf den Teil der Christen, der in und um Buxwiller oder Mühlhus wohnt. Die sind nicht ausgeschlossen aus dieser Einheit. Alle Christen hier sind eins. Dritter, das heißt, bei Gott gibt es keine Parteien, auch nicht religiöse Parteien. Die Gemeinde Jesu ist nicht zusammengestellt aus Kirchen. Es gibt für Gott keine Kirchen, keine Freikirchen, keine Gemeinschaften. Es gibt keine Vereine für Gott. Die Gemeinde Jesu ist nicht zusammengetan aus vielen Vereinen, wie man sehr oft wähnt. Diese Behauptung kommt sehr oft vor, auch bei bibelgläubigen Christen. Aber das ist nicht der Fall. Gott kennt keine Benennungen. Wir sind nur seine Kinder und sind alle Brüder und Schwestern, wie wir auch uns hier bezeichnen mögen, hier auf Erden. Aber für ihn gibt es das nicht. Wir sind nur seine Kinder, erkauft durch das Blut von Christus. Dritter Grundsatz. In der Gemeinde Jesu herrscht die Liebe, die ausgegossen ist in unser aller Herzen durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe diktiert, dass obwohl wir in diesem Gebiet, in dieser Region eins sind, dass wir es dulden, wenn der andere nicht mit mir Gemeinschaft haben will. Dies gehört wohl, ich nehme an, dass Buxwiller noch zu Mulhouse gehört, ist eingemeindet. Ja. Also wenn wir sagen, dass alle Christen in dieser Großstadt Mulhouse eins sind, dann wissen wir aber, dass nicht alle Christen bei der regelmäßigen Zusammenkunft an einem und demselben Ort zusammenkommen. Nicht alle Christen kommen hier zusammen. Und sie kommen auch nicht in der Stadt selbst zusammen mit anderen. Sie treffen sich hier und andere treffen sich anderswo. Zur selben Zeit, nehme ich an. Das heißt, wir können es nicht zwingen, dass alle am selben Ort zusammen Gemeinschaft haben. Es wäre aber möglich, so viele Christen gibt es nicht in Mulhouse, ja? Die könnten ruhig am Sonntagmorgen eine Gemeinde bilden, eine anbetende Gemeinde. Ich weiß nicht, ob es 3000 Christen in Mulhouse hat. Aber die erste Gemeinde hatte schon am ersten Tag mehr als 3000 oder etwa 3000 Christen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass 3000 Leute zusammen in einem Gottesdienst Gemeinschaft haben. Es gibt es heute sehr oft. Wenn wir sagen, auf der einen Hand, wir sind eine Gemeinde, weil wir eins im Leibe Christi sind, dann müssen wir aber gleichzeitig festhalten, dass aus Liebe zueinander wir es dem anderen dulden, dass wenn er nicht mit mir Gemeinschaft haben will, wenn die Krishona für sich Gemeinschaft haben wollen und nicht mit ihnen, nun, dann lieben wir sie und lassen das zu. Wir zwingen sie nicht, wir holen sie nicht ab mit dem Bus, jetzt steigen sie hier ein und kommen sie hier nach Buxwiller. Und die zwingen uns nicht, dorthin zu kommen. Es muss Liebe herrschen bei einer noch nicht hinreichenden Anerkennung dieser Einheit. Und bis wir so weit gekommen sind, dass wir zusammen anbeten, müssen wir Geduld haben miteinander. Vierter Grundsatz. Es gibt zwei Arten von Begegnung in der Gemeinschaft der Gläubigen. Zwei Arten von Begegnung, wenn wir Gemeinschaft haben. Einmal hat es die regelmäßige Versammlung und zweitens gibt es zwischen diesen Versammlungen, diesen regelmäßigen Zusammenkünften, reichen Kontakt zwischen Gläubigen. Und dies sind die zwei Arten von Begegnung, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Das heißt, wenn Christen Gemeinschaft haben, dann sieht das so aus, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt regelmäßig zusammenkommen. Und das ist für sie am Sonntagmorgen, glaube ich, ja? Um 10 Uhr, halb 10, 10 Uhr. Das ist ihre regelmäßige Zusammenkunft. Nicht alle Christen tun das um 10 Uhr am Sonntagmorgen. Einige tun das am Sonntagabend. Einige tun das anders. Ich komme gerade von einer Gemeinde, am Montag kam ich gerade nach Hause von einer Woche von Bibelstunden in einer Gemeinde, die treffen sich samstagabends. Und ab und zu, ziemlich oft im Jahr, laden sie einen Redner ein und haben eine ganze Woche Versammlungen. Aber ihre regelmäßige Zusammenkunft ist am Samstagabend. Und das sieht ganz locker aus, dann haben sie eigentlich eine Bibelstunde. Das ist ihre Zusammenkunft. Ich habe gehört, dass einige Christen zweiwöchentlich zusammenkommen. In muslimischen Ländern treffen sie sich offenbar oft am Freitag, weil das der Feiertag der Moslems ist. In Israel treffen sie sich am Samstag während des Tages. Also das ist verschieden. Es ist nicht so wichtig, wann wir uns treffen, sondern wichtig ist, dass es regelmäßig ist, dass mit einiger Regelmäßigkeit Christen sich zusammenfinden, als Gemeinde. Die Bibel spricht davon, dass Christen als Gemeinde zusammenkommen. Im Korintherbrief gibt es das und im Hebräerbrief sagt es, dass dies nicht unterlassen werden soll. Das heißt, es soll weitergehen. Und deshalb tun Christen das bis heute. Sie kommen zusammen regelmäßig. Nicht alle, aber die meisten. Das heißt, es ist in der Christenheit immer noch Gewohnheit. Aber obwohl dies die einzige Zusammenkunft ist, die wirklich gefordert ist, nur eine. Das heißt, wir können Christen nicht verpflichten, mehr als einmal in Regelmäßigkeit zusammenzukommen. Wir können, wenn wir uns als Gemeinde einig sind, dass wir zweimal in der Woche zusammenkommen, nun, dann sollten Christen da mitmachen. Aber nicht alle werden immer mitmachen können, auch nicht bei der regelmäßigen Zusammenkunft am Sonntag. Aber wenn wir uns einig geworden sind, dass wir eine Gemeindeversammlung in der Woche haben, dann können wir immer noch zusätzlich andere Zusammenkünfte anberaumen. Aber so etwas, was wir jetzt hier machen, ist im Grunde nicht eine Gemeindezusammenkunft, sondern einfach eine zusätzliche Gemeinschaftszusammenkunft. Und ist eigentlich Christen freigestellt, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Normalerweise ist es gewünscht, dass man dabei ist. Aber wenn es nicht eine ähnliche Zusammenkunft ist wie am Sonntag, das heißt, sie haben sich geeinigt auf zwei Gottesdienste in der Woche, sie zählen dies nicht als den sogenannten Gottesdienst, dann können wir auch nicht Christen verpflichten, am Mittwoch oder wann immer das ist, da zu sein. Wir werden sie ihnen freistellen müssen. Aber wir werden auch wissen müssen, dass die mittwöchentliche Bibelstunde auch mal ausfallen kann, ganz. Und wir sündigen nicht. Eine gesunde Gemeinde muss nicht eine Bibelstunde haben. Eine gesunde Gemeinde muss nicht eine Gebetsstunde haben in der Woche. Es muss nicht sein. Eine Gemeinde kann ganz gesund sein und immer nur einmal in der Woche zusammenkommen. Aber wenn das der Fall ist, würde ich vorschlagen, dass es mehr als eine Stunde ist. Ja. Dass man sich Zeit nimmt, dann zusammen zu sein. Ja. Wenn sie nur eine Stunde da zusammenkommen, dann natürlich ist wünschenswert, dass man noch zusätzlich irgendwo sich trifft. Denn eine Stunde ist sehr kurz für Christen, zusammen zu sein. Aber wie man sich auch einigt, zwischen diesen regelmäßigen Zusammenkünften gibt es allerhand Zusammenkünfte. Dies ist eine Form. Sie können sich zum Gebet zusammenfinden. Das ist einfach eine Abmachung, die man noch zusätzlich trifft zur Sonntagszusammenkunft. Oder Sie kommen zu dritt oder zu viert zusammen in einem Hauskreis. Aber bitte machen Sie keine Institution daraus. Ja? Es gibt viele Gemeinden, die sagen, wir wollen Hauskreise haben. Und dann wird die Gemeinde aufgeteilt in Hauskreise und dann werden die Glieder verpflichtet, zu diesen Hauskreisen zu gehen. Das können wir nicht. Das ist nur noch zusätzliche Begegnung. Das ist schön, ja. Aber die Schrift verlangt es nicht. Es gibt Gebetszeiten in der ersten Gemeinde, aber sie waren nicht verpflichtend. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 12, wenn Petrus im Gefängnis ist. Er kommt raus und geht zu den Christen und die sind gerade da mitten in der Nacht und beten im Haus der Maria. Aber das war keine regelmäßige Gebetsgemeinschaft, soviel ich weiß. Die mussten nicht da sein. Ja? Das gehörte nicht, soviel ich weiß, zum regelmäßigen Programm der jerusalemischen Gemeinde. Aber die wollten da zusammenkommen, die wollten für Petrus beten. Umso schöner ist es, wenn es freiwillig ist. Und dann gibt es Christen, die treffen sich in der Familie täglich. Das ist eine schöne Sitte. Täglich Gottesdienst im Haus. Manchmal nennt man diese Zusammenkunft Andacht. Aber es ist ein kleiner Gottesdienst in der Familie. Haben wir auch gemacht, als die Kinder da waren. Das ist schön. Dann gibt es Christen, die laden andere Christen ein, vielleicht sogar zur Mahlzeit. Und dann wird diese Gelegenheit genommen als Gelegenheit zur Gemeinschaft. Dann liest man vielleicht ein Wort oder singt zusammen. Vielleicht geht einer zum Klavier oder es wird musiziert mit anderen Instrumenten. Es wird gebetet. Dabei ganz spontan, wenn Besuch da ist. Das kann geschehen. Das sind zusätzliche Begegnungen, aber sie müssen nicht regelmäßig sein. Oder man ruft heute bei der technischen Möglichkeit des Telefons, kann man eine Begegnung am Telefon haben. Man ruft den anderen an. Und es kommt oft vor, dass Christen dann am Telefon auch beten. Manchmal nicht. Manchmal sprechen sie nur über geistliche Dinge. Manchmal sprechen sie über ein Wort Gottes. Das ist sehr verschieden. Aber das ist eine Art des Kontaktes miteinander. Und solche Kontakte sind wertvoll. Oder dann trifft man sich vielleicht irgendwo beim Einkaufen. Es gibt viele Möglichkeiten der Begegnung zwischen den regelmäßigen Stationen der Zusammenkunft. Und diese kleinen Begegnungen sind ein Stück Gemeinschaft in Jesus Christus, auch wenn man nicht groß über geistliche Dinge spricht. Es ist eine Begegnung von Brüdern oder Schwestern oder beides. Das ist eine Form von Gemeinschaft. Und das müssen wir festhalten. Es gibt also zwei Formen von Gemeinschaft. Regelmäßige Zusammenkunft und dann zusätzliche Zusammenkünfte, die aber nicht institutional sein müssen, das heißt, sie müssen nicht verewigt werden. Sie können abgelöst werden. Wir haben einen Pastor sehr gut gekannt, kommt übrigens aus meiner Heimatstadt, aus meinem Heimatort. Und er hatte eine Gemeinde im Westen Kanadas und eines Sonntagmorgens gibt er bekannt, wir möchten in unserer Gemeinde, dessen sind wir uns bewusst, wir möchten eine Erweckung haben, wir möchten Neubelebung erfahren. Um dieses zu fördern, werden wir jetzt die mittwöchentliche Gemeindegebetsstunde ausfallen lassen. Haben Sie mal von sowas gehört? Das war aber nicht das Ende der Bekanntmachung. Dafür wollen wir uns zum Gebet in den Häusern treffen. Das heißt, ihm war bewusst, dass man aus der Gebetsstunde in der Gemeinde, im Saal der Gemeinde, eine Art Institution gemacht hatte. Es gehörte zum Gemeindeprogramm und dann kam man, hat gebetet und ging wieder nach Hause. Aber es war nicht existenziell. Es bedeutete nicht viel. Aber wenn man jetzt etwas Neues tun würde, an den Häusern zusammenkommen, dann stand das Gebet im Mittelpunkt. Denn es war eine neue Situation, dann wusste man, wozu man da war. Ja? Wir sind jetzt hier, um wirklich zu beten, wir wollen Erweckung haben. Sowas kann man mal machen. In Jesaja 6 heißt es, als Gott mit Jesaja eine Begegnung hatte, dass die Türpfosten am Tempel anfingen zu wanken. Das heißt, dieser feste Bau, auf den man sich verließ, der kam ins Wanken. Und es ist gut, wenn einige unserer nun verwurzelten Traditionen mal ins Wanken geraten, damit wir einmal merken, worauf es wirklich drauf ankommt. Denn es kam ja nicht auf den Tempel drauf an, es kam auf den Gott des Tempels drauf an. Wir kommen nicht zusammen, um zusammengekommen zu sein. Es gibt viele Komitees, die treffen sich, weil sie eine Komiteesitzung haben müssen, ja? Oder eine Vorstandssitzung haben müssen. Und dann haben sie diese Zusammenkünfte, weil es halt im Programm ist. Wir kommen zusammen, um Jesus zu feiern. Das müsste immer klar sein. Also, es gibt zwei Arten von Begegnungen, die regelmäßige und die spontane bzw. die zusätzliche. Zu diesen regelmäßigen, in welcher Form auch. Das kann eine Missionsversammlung sein, das kann evangelistische Versammlung sein, das kann Gebetsgemeinschaft sein, Bibelstunde wie jetzt, Lehrstunde, was immer es ist. Eine andere Frage zum Thema Gemeinschaft. Wie kommt Gemeinschaft unter Gläubigen zum Ausdruck? Was geschieht da, wenn man Gemeinschaft hat? Wie sieht das eigentlich aus? Jetzt möchte ich mit Ihnen einige Bibelstellen lesen, um dieses zu veranschaulichen. Zweierlei möchte ich hier nennen. Gemeinschaft unter Gläubigen kommt zuerst zum Ausdruck, möchte ich sagen, in einem Verlangen nach der Gegenwart anderer Gläubigen. Wenn Gemeinde routinemäßig ist, dann haben wir zwar Begegnung, aber nicht viel Gemeinschaft. Wenn Begegnung von Gläubigen wirkliche Gemeinschaft ist, dann ist ein Verlangen da, die anderen zu sehen. Schlagen Sie mal auf Apostelgeschichte 21. Apostelgeschichte 21. Die Verse 3 und 4. Paulus ist unterwegs. Auf der Reise. Da heißt es in Vers 3, als wir aber Zypern erblickten, ließen wir es links liegen, fuhren nach Syrien und gelangten nach Tyrus. Denn da selbst sollte das Schiff die Last ausladen. Als wir die Jünger aufgefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort und sie sagten dem Paulus durch den Geist und so weiter. Paulus steigt aus dem Schiff und jetzt geht er ins Hotel, ja? Nee, er sucht Christen. Wo sind hier Christen? Er sucht nach ihnen. Irgendwo gibt es wahrscheinlich hier Christen in Tyrus. Das dürfte er gehört haben, vielleicht weiß er sogar Adressen. Die sucht er auf. Er hat Verlangen nach ihnen, er möchte sie treffen. Er sucht seine Brüder und Schwestern wie Josef damals. Dann Vers 7. Wir aber beendigten die Fahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemäus und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Wieder. Sie suchen die Brüder auf und haben Gemeinschaft unterwegs. Das darf man. Nun gibt es Christen, die wohnen so schön an Städten, wo viele Leute Urlaub machen, dass man sie ausnutzen kann. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist nicht, weshalb Paulus zu diesen Leuten ging. Er ging nicht, um sie ökonomisch auszunutzen, sondern um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Dennoch ist es schön, wenn man unterwegs ist, auch im Urlaub, Christen zu besuchen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Römer 1, Vers 11. Paulus kennt einige Christen in Rom, aber er schreibt eben an alle und sagt: Mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Paulus hat ein Verlangen, die Christen in Rom einmal zu sehen, eine Begegnung mit ihnen zu haben. Dies ist Gemeinschaft. Verlangen nach der Gegenwart anderer Christen. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 3. Paulus war in Thessalonich gewesen, zusammen mit Silas und Timotheus, und hatte dort evangelisiert. Und dann wurde er weggetrieben. Es kam ein Aufstand. Die Evangelisation musste jäh abgebrochen werden. Er ging weiter nach Beröa und dann nach Athen und anschließend nach Korinth. Und von Korinth aus schreibt er diesen Brief. Kapitel 3, Verse 6 bis 8. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist, er selbst versuchte zweimal nach Thessalonich zurückzukommen. Es war ihm nicht möglich, durch die Barrikade zu kommen, was immer sie war, woraus sie auch bestand. Timotheus kam durch, den hat er geschickt von Athen aus. Der kam durch und hat Kontakt aufgenommen mit den Christen dort. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat, von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretalben bei aller unserer Not und Trübsal getröstet worden, durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Die Christen waren nicht sehr alt im Glauben, ein paar Wochen. Einige, ja, vielleicht zwei Monate. Das war eine junge Gemeinde. Und Paulus ist besorgt um sie. Kein Wunder. Und er hat ein großes Verlangen, diese seine jungen Brüder und Schwestern zu sehen. Er konnte aber nicht. Timotheus gelang es durchzukommen. Er bringt guten Bericht. Es geht weiter mit ihrem Glauben. Sie sind nicht abgefallen, trotz der Widerwärtigkeiten in Thessalonich. Sie hatten nämlich zu leiden, Widerstand zu mussten sie hinnehmen. Und Paulus stellt fest, dass sie an Paulus denken und dass sie Paulus wünschten zu sehen. Und das ist bei ihm ein gutes Zeichen. Ja? Das ist für ihn ein gutes Zeichen. Wenn die nicht von mir, wenn ihr Herz nicht von mir weggegangen ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht vom Herrn weggegangen. Ja? Wenn sie aber an Paulus hängen, dann denkt er, dann hängen sie auch am Herrn. Ja? Denn Paulus ist für sie der Bote vom Herrn Jesus und steht für sie als Evangelium da. Und er repräsentiert die geistliche Botschaft. Ihn verlangt auch nach ihnen. Dann die Verse 10 und 11. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, euer Angesicht zu sehen und die Mängel eures Glaubens ergänzen zu dürfen. So spricht ein Seelsorger. Er hätte sie gern gesehen und hätte ihnen gedient. 2. Timotheus. 2. Timotheus 1. Noch ein Beispiel von Verlangen nach der Gegenwart eines anderen und dieses als Ausdruck von Gemeinschaft. 2. Timotheus 1, 3 und 4. Ich danke Gott, welchem ich von den Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht, voll Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Er denkt an die Tränen von Timotheus beim Abschied. Das bewegt ihn immer noch. Wenn wir etwas von dieser Liebe zueinander sehen wollen, dann glaube ich, es ist gut, wenn wir lesen über die Erfahrungen unserer Brüder und Schwestern im Osten. Ich meine, sie bekommen auch Literatur auf ihren Tisch dort von solchen Gruppen. Wenn man da Briefe liest von Gefangenen, wie es ihnen verlangt nach der Gemeinschaft der Gläubigen dort in der Einsamkeit, da sehen wir etwas von diesem Zug zueinander. Dieser Zug, der kann nachlassen, wenn wir geistlich krank werden. Aber wenn wir geistlich gesund sind, dann ist diese Freude da, einander zu sehen und zu begrüßen, wenn wir zusammenkommen. Wie drückt sich Gemeinschaft aus? Ich möchte einen zweiten Weg nennen, wie Gemeinschaft zum Ausdruck kommt. Gemeinschaft kommt zum Ausdruck in Einmütigkeit und gegenseitigem Wahrnehmen und Annehmen. Das heißt, nicht nur ist Verlangen da, einander zu sehen, sondern wenn wir einander begegnen, dann ist ein Annehmen da, ein Wahrnehmen voneinander, eine Einmütigkeit. Ich fand es schwer, diese drei auseinanderzuhalten. Wahrnehmen, Annehmen, Einmütigkeit. Aber folgende Stellen, glaube ich, werden demonstrieren, was ich hier meine. Apostelgeschichte noch einmal. Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes, nein, dieses später, ja, das war in Vers 23. Jetzt Vers 32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alles war ihnen gemeinsam. Nun, diese Form von Gemeinschaft, Gütergemeinschaft, müssen wir nicht haben, aber es sollte doch eine offene Hand da sein. Das heißt, wir sollten nicht allzu stark festhalten an dem, was wir haben, und es bereit sein, loszulassen, wenn ein anderer Bruder in Not ist. Das war nicht, was ich hier betonen wollte, sondern der erste Teil des Verses fiel mir auf. Ein Herz, eine Seele. Herz ist einfach der innere Mensch, eines Sinnes und einer Seele, das heißt, die Dynamik war da. Ihr Herz klopfte zusammen. Sie wussten, sie gehörten zusammen. Ein Herz und eine Seele, diesen Ausdruck kennen wir auch. Also eine gewisse Einmütigkeit ist da. Römer 12. Römer 12, Vers 10. Nachdem Paulus in Vers 9 von der Liebe gesprochen hat, sagt er, in der Bruderliebe seid gegeneinander herzlich, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Die Liebe zueinander soll herzlich sein, das heißt ehrlich sein, von ganzem Herzen, das heißt nicht geheuchelt. Und wie sieht das aus? Das sieht so aus, dass einer den anderen höher achtet denn sich selbst. Einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Die Welt kennt die Hierarchie in einer Richtung. Nur einer ist oben und der andere ist unten. Man ist nicht einander untergestellt, sondern einer ist dem anderen unterstellt. Aber in der Gemeinde sind wir Brüder und sind bereit, gegenseitig den anderen höher zu achten als sich selbst. In der Gemeinde ist es möglich, dass zwei Brüder beide oben und beide unten sind. Einer stellt sich dem anderen unter und er stellt sich dem anderen und der andere tut das Gleiche bei diesem. Das ist möglich. Übrigens, wenn Sie das bei der Tür tun, dann natürlich ist es nur einmal, kann nur einer auf einmal das tun. Oder Sie wechseln ab, das geschieht schon oft genug. Das heißt, einer bietet dem anderen vor, er darf zuerst durch die Tür gehen und der andere lehnt es ab und sagt, geh du vor, ja. Nun, da wechselt man sich ab, ja. Aber nur einer kann tatsächlich zuerst durch die Tür gehen. Nun, wenn Sie eine zweite Tür haben, dann können Sie dann abwechseln, ja. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Wenn es da stehen bleibt, dann ist natürlich nicht genug. Irgendwo sollte das zu sehen sein, dass wir einander wirklich hochachten. Das kann auch bei jüngeren Leuten der Fall sein. Das heißt, ein Älterer kann einen jüngeren Bruder höher achten als sich selbst. Und jemand, der länger Christ war, kann einen jungen Christen höher achten denn sich selbst. Das ist also immer möglich. Wie alt man auch in Christus ist, wie alt man im Leibe ist, dem Leibe nach ist, dieses Wort ist immer möglich einzuhalten. Und dann ist ein Zeichen von biblischer Gemeinschaft da. So sieht das aus, wenn Gemeinschaft aktiv und lebendig ist. Verse 13 bis 16. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. So heißen die Christen Heiligen. Nehmt Anteil an ihren Nöten. Das fängt zu Hause an. Wenn Sie merken, dass jemand hier in der Gemeinde Not leidet, und das ist auch heute noch der Fall bei allen sozialen Einrichtungen beim Staat, immer wieder leiden Christen aus irgendeinem Grunde. Da sollten wir ein offenes Auge haben bei Krankheit und so weiter. Es gibt verschiedene Nöte da. Immer wieder kommt es vor, dass Christen nicht wussten, dass jemand krank war oder jemand Not litt. Ja, habe ich kürzlich wieder erfahren. Eine kleine Gemeinde, herzlich, aber tatsächlich wussten sie nicht, dass jemand krank gewesen war. Das hat man übersehen. Irgendwie fehlte da dieser Kontakt, ja, zwischen den Versammlungen. Irgendjemand hätte Kontakt haben müssen mit dieser Person, um zu wissen, was da los war. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, befleißigt euch der Gastfreundschaft, seid bereit, gastfreundschaftlich zu sein, nicht murren. Es kann vorkommen, dass gewisse Leute dieses ausnutzen, dann kann man mürrisch werden. Da wollen wir Geduld haben. Natürlich, solche Leute brauchen dann bei gelegener Zeit auch eine Hilfe der Ermahnung. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen zusammen und weint mit den Weinenden. Das ist nicht immer leicht, ob das das eine ist oder das andere. Manchmal fragen wir, warum man weint oder warum man fröhlich ist. Aber wenn es eine ehrliche Fröhlichkeit ist und ein ehrliches Trauern, dann ist es auch leichter, zusammen mit ihm sich zu freuen und zusammen mit ihm zu weinen. Das heißt, man sollte sich versuchen, in die Lage des anderen zu versetzen. Darin sollte man sich üben. Nicht jeder kann das. Aber das ist dann Gemeinschaft. Dann teilt man die Freude, dann teilt man das Leid. Und wie man sagt, dann ist es auch geteilt, nichts mehr so schwer. Kapitel 15. Die ersten 7 Verse schildern uns wieder ein Stück Gemeinschaft. Es ist unsere, der Starken, Pflicht, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Hier geht es ein Stück weiter als in Kapitel 12. Was sind das für Schwachheiten, die wir zu tragen haben? Wie weit geht das? Es ist mir mal aufgefallen, was Paulus in Vers 2 sagt. Nein, in Vers 3. Aber lesen wir zuerst Vers 2. Es soll aber ein jeder von uns seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn, jetzt kommt die Begründung, warum sollen wir Vers 1 und 2 nachkommen? Auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich geschmäht haben, sind auf mich gefallen. Sehen Sie? Das sind die Schwachheiten. Das können sie sein. Es gibt noch andere. Und ich soll sie tragen. Das heißt, wenn jemand mich schmäht, ein Christ, ein Bruder, der fügt mir Leid zu. Oft wissen Christen nicht, was für Leid sie anderen zufügen. Die haben keine Ahnung, wie sie sprechen. Sie haben noch nicht gelernt, in Liebe zu sprechen. Und dann wissen sie nicht, wie das ankommt. Sie versetzen sich nicht in die Lage des anderen. Sie geben sich auch nicht Rechenschaft über ihre Zunge. Und das schmerzt. Es gibt Christen, die sind an gewissen Stellen sensibel. Jeder von uns hat Sensibilität. Das ist doch nicht Sünde. Es ist nicht Sünde, wenn mir etwas schmerzt. Denn jeder von uns hat Sensibilität. Mitunter bekommen wir Schwielen an gewissen Stellen, weil wir mit der Zeit das gewohnt werden. Ja? Und dennoch trifft es uns immer wieder. Dann haben wir zu tragen und zu ertragen. So wie mein Herr es tat, der sich schmähen ließ, der sich strafen ließ, ohne zu murren, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Die Schwachheiten der Christen tragen, heißt bereit zu sein, das, was mir Pein bereitet, hinzunehmen von einem Bruder, von einer Schwester. Das, was mir Mühe bereitet. Es gibt Christen, die müssen getragen werden. Es gibt Christen, die müssen unterstützt werden. Die sind schwach. Die müssen getröstet werden. Das braucht Zeit, sie zu besuchen, mit ihnen zu sprechen, ihnen zu helfen, zu vertrauen. Das können die noch nicht, so wie ein kleines Kind. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, glaube ich, ist es, tröstet die Kleinmütigen. Es gibt einige Christen, die haben wenig Mut. Das kostet Energie. Ja? Tragen. Vers 4. Was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben. Auch aus Jesaja 53 eben zitiert. Damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein. Eines Sinnes heißt einerlei Denken. Es sollten in ihrer Gemeinde nicht kollidierende Denkweisen sein, sondern man sollte auf derselben Ebene denken. Wenn es dann verschiedene Auffassungen gibt, müssen wir Geduld miteinander haben. Ja? Aber Paulus ermahnt, dass da eine Einmütigkeit im Denken ist, im Glauben, in Ansichten über Bibelstellen und so weiter. Eines Sinnes. Christus Jesus gemäß. Aha, da haben wir die Orientierung. Jetzt wissen wir, wonach wir uns auszurichten haben, wenn wir eines Sinnes sind. Ja? Man könnte ja auch eines Sinnes sein und in der Sekte sein. Ja? Nicht Jesus Christus gemäß, wäre auch eines Sinnes. Aber sehen Sie, eines Sinnes ist nicht das höchste Ziel, sondern Jesus ist das höchste Ziel. Eines Sinnes ist nicht eine Idee, eine Ideologie. Einigkeit an und für sich ist nicht das höchste. Es gibt auch Einigkeit beim Teufel. Die Einigkeit muss im richtigen Zeichen stehen, im Zeichen der Verbundenheit mit Jesus Christus. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt euch einer des anderen an, gleich wie auch Christus sich euer angenommen hat, zu Gottes Ehre. Wo Jesus jemanden angenommen hat, da kann ich ihn auch annehmen. Irgendein Christ, wo immer er herkommt, wenn Jesus ihn angenommen hat, kann ich ihn auch annehmen. Ja, aber ist noch nicht getauft. Hat Jesus ihn angenommen? Das ist die Frage. Ja, dann kann ich ihn auch annehmen. Aber er denkt nicht so über dies. Hat Jesus ihn angenommen? Das ist die Frage. Was dann fehlt, das kann ergänzt werden. Das sind Sachen des Wachstums. Zum Beispiel die Tauffrage. Ja. Er sollte sich taufen lassen. Ja. Aber das gehört zum Wachstum. Diese Erkenntnis muss kommen. Vielleicht kann ich ihm helfen. Aber inzwischen ist er mein Bruder. Vielleicht denkt er anders über das tausendjährige Reich. Ja? Nun, wir können uns noch einig werden darüber. Aber inzwischen lieben wir uns, wir sind Brüder und Schwestern. Vielleicht denkt er, man sollte am Samstag zusammenkommen. Hat Jesus ihn angenommen? Ja? Es gibt Adventisten, die sind wirklich Brüder und Schwestern. Nun, dann können wir mit ihnen beten. Es braucht Korrektur, es braucht Gespräch über diese Divergenzen. Und dann gehen wir vielleicht auch wieder auseinander. Es gibt Gründe, weshalb auch Brüder und Schwestern auseinandergehen müssen. Von dem Thema wollen wir noch sprechen. Aber ich wollte zuerst von der Verbundenheit sprechen. Also einander annehmen. Dann 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Vers 12. Gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, also auch Christus. Denn wir wurden alle in einem Geiste zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen. Das macht keinen Unterschied. Nationalität macht nichts aus. Wir könnten Farben hinzufügen. Sklaven oder Freie, alle eine Klasse in Christus, und wurden alle mit einem Geist getränkt, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er deswegen nicht weniger dazu. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört es deswegen nicht weniger dazu. Wäre der ganze Leib Auge, wo bliebe das Gehör? Wäre er ganz Ohr, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am Leibe gesetzt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es viele Glieder, doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauch euer nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes sind notwendig. Das ist sehr wichtig. Das hilft uns auch, Invaliden anzunehmen. Schwache Menschen in der Gesellschaft sind notwendig, damit die Schwachen ihre Stärke nicht selbstverständlich nehmen, ja? Damit sie etwas zu tun haben, damit sie Barmherzigkeit lernen. Daran üben wir uns, an denen üben wir uns. Und die wir für weniger ehrbar am Leibe halten, die umgeben wir mit desto größerer Ehre. Zum Beispiel das Haar. Was für einen Wert hat das schon, ja? Nun, man sagt, es bewahrt vor Erkältung. Ja? Das ist auch eine gute Funktion. Und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten, denn die uns wohl anstehen, bedürfen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem dürftigeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leibe gebe, sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen. Einer soll für den anderen sorgen, der Starke für den Schwachen, der Geehrte für den Nichtgeehrten und so weiter. damit kein Zwiespalt sei. Gott will keinen Zwiespalt haben. Wir sollen unser Möglichstes dazu beitragen, dass es keinen Bruch gibt. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Aber ihr seid Christi Leib und jedes in seinem Teil Glieder. Das ist Gemeinschaft. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir für deine großen Gedanken, die auch in der Gemeinde zum Ausdruck kommen. Bewahr uns davor, dass wir deine Gedanken hemmen, deinen Absichten etwas in den Weg stellen, damit du nicht zum Ziele kommen kannst bei uns und unseren Brüdern und Schwestern. Ich bitte dich, Herr, dass wir lernen, deine Gedanken nachzudenken und so zu leben in der Gemeinschaft, damit wirkliche Leibgemeinschaft entstehen kann. Ich bitte dich, Herr, schenke viel Gnade, den anderen wahrzunehmen, für ihn zu sorgen, sich seiner anzunehmen, sodass er auch vorwärts kommt, innerlich und äußerlich. Hilf uns daher, die richtige Spannung zwischen Liebe und Ernst, Gerechtigkeit und Heiligkeit zu wahren. Zeige uns, Herr, wann wir mit mehr Ernst miteinander zu reden haben und wann mit mehr Barmherzigkeit und Gnade. Beides brauchen wir, Herr. Ich bitte dich, Herr, segne diese Gemeinde und lass dein Verständnis von Gemeinschaft hier verwirklicht werden. Und zeige uns, Herr, dann den Weg, der zu gehen ist, wenn der von dir nicht gewollte Zwiespalt doch entstehen muss. Amen.